für diese Sendung Esperanto-Welle am 7.04.2005 ist Bernhard Levin. Immer am ersten Donnerstag im Monat für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörer und Hörer, zur Esperanto-Welle. Wir, die Reaktionsgruppe Esperanto-Welle aus dem Studio 1 von MB Radio Treff 88,0. Im Studio sind heute Werner Pfennig, René Philipp und Werner Levin. Und was wir heute so vorhaben, das wird hier der Werner rechts neben mir mal kurz anreichen.
Ja, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann wir diese Sendung hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ein sehr interessantes Programm vorbereitet. Wir werden erst einmal über den Esperanto-Verein Brandenburg sprechen. Wir werden über den Esperanto-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern einige Informationen mitteilen. Dann über unser traditionelles Esperanto-Zeltlager in der Nähe von Feldberg, was natürlich auch in diesem Jahr stattfindet. Dann werden wir über den Tod des Papstes und was das mit Esperanto zu tun hat, eine etwas längere Ausführung machen. Und wir kommen dann zu einer Arbeitsgruppe, die seit etwa 5-6 Jahren existiert. Eine Arbeitsgruppe der Geschichte der Esperanto-Bewegung in der DDR. Da wird Rainer Levin und Rainer Pfennig einige Dinge sagen. Dann berichten wir auch über andere Landesverbände des Esperanto-Bundes in Deutschland, heute mal über Sachsen. Dann gibt es Quergemüsebeet, Neuigkeiten aus den verschiedenen Esperanto-Zeitschriften, die wir vorbereitet haben. Und dann noch einige allgemeine Informationen. Wir werden auch, da legen die Hörer großen Wert darauf, wie wir wissen, auch wieder eine Art Kursus durchführen. Das heißt Sprachmaterial Esperanto mitteilen. Soweit erst einmal. Ja, wir hatten ja versprochen, liebe Hörer, dass wir ab heute und in den folgenden Sendungen immer eine Enthüllung machen. Wir wollen also in die Journalistik eingehen der Enthüllungen und das wird Rainer Levin heute machen. Also seien Sie gespannt.
Ja, liebe Hörer und Hörer, zu unserem ersten kurzen Bericht. Wir sind ja Mitglieder des Esperanto-Vereins Neubrandenburg und wir treffen uns auch regelmäßig, um unsere internationale Sprache zu pflegen. Unser letztes Treffen fand im März in Prenzlau statt. Wir gehen auch das mal halt mal in andere Orte, weil wir ja auch Mitglieder nicht nur in Neubrandenburg haben, sondern auch in der Umgebung. Und auch in Prenzlau sitzt eine sehr aktive Gruppe unseres Vereins. Wir haben uns dort im Schützenhaus getroffen und unser Programm jeden Monat abgearbeitet. Vereinsfragen, Sprachübungen, das Neueste, Klatschen über dies und das, ne? Und über die nächsten Termine sprechen. Was wird wann, wie und durch wen erledigt? Das ist so das Wesentliche, was in unserem Treffen in Prenzlau stattfand.
Ja. Der Hauptvortrag wurde von Edelshaus Setier gehalten.
Ach ja,
mal über etwas ganz anderes, ich weiß gar nicht, wie das heißt, jedenfalls die Klassifizierung der Charaktere nach bestimmten Gesichtspunkten.
Ja, das Charaktere des Menschen, ja.
Das kam also aus der orientalischen Kultur, ich glaube aus Indien, und da konnte man genau feststellen, welchen Charakter hatte René oder der lange Werner, kleine Werner oder Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder und so weiter,
ja.
Konnte man da also feststellen.
Das Interessante daran, fand ich, war ja die Verbindung auch zwischen ganz bestimmten Charakteren, die ja bestehen, weil ja nicht jeder Mensch gleich ist und nicht jeder Charakter nur eine ganz bestimmte Kultur hat, sondern auch
ja, jeder Abweichung hat von jedem was, ja. Aber es gibt ein dominierendes Element und das ist natürlich ja. Das Wichtigere. Aber das war auch mal, was mit Esperanto in der Hinsicht zu tun hat, dass wir auch von anderen Kulturen mal Dinge hören oder erfahren, die uns da interessieren. Ja, das war also der März.
Und was ist mit dem Apriltreffen?
Das Apriltreffen findet in der Brandenburg statt, in dem Wieghaus der Europa-Union. Und zwar da selbst am 27. April in dem Haus der Europa-Union. Das ist am Ring, an unserer Ringmauer, gegenüber vom Rathaus. Und ja, da kommen wir zusammen am 27. 17 Uhr. Und Neugierige sind herzlich eingeladen, zu uns zu stoßen.
Ja, es ist ja auch so, wir treffen uns zum Beispiel hier im Wickhaus oder auch mal in Prenzlau und auch mal woanders. Es ist ja leider so, dass wir nicht so ein besonders reicher Verein sind und deshalb keine eigenen Gebäude oder Räume oder so. Ne? Wir müssen uns schon Möglichkeiten suchen und auch durch dieses Wandern unseres Treffens kann man auch sagen, dass wir auch zu den verschiedensten Einrichtungen dann Kontakt haben. Ne?
Das ist, schon das ist sehr gut.
Sehr gut, ja.
Das stimmt schon. Es gibt Esperanto-Vereine in Deutschland, die haben Häuser wie Hamburg und Berlin und so weiter. Das macht natürlich auch Mühe. Sie haben da sehr große Mühe, ständig die Reparaturen. Das ist wie ein Eigenheim, nicht? Oder wie eine Eigentumswohnung. Und da muss ständig was gemacht werden. Wir aber sind frei und froh. Wir sind also so arm, dass selbst die ärmste Kirchenmaus gegen uns noch reicht. Aber das schadet nicht. Wir gehen gerne in private Wohnungen, weil wir so viel leider nicht sind. Mit 10 Personen kommt man noch überall unter. Oder 12 oder 20 maximal. Das ist also leider so, aber das ist jetzt der Fakt. Und da kommen wir auch in ein Wiekhaus rein. Und aber sehr bequem sind Gaststätten, nicht? Da kann man nochmal einen Tee trinken. Die Gaststätte hat ein klein wenig Umsatz und wir haben ein warmes Schöne.
Das funktioniert auch ganz gut.
Ja, wer uns also einladen möchte, wir kommen also gerne.
Ja, das wollten wir damit sagen. Genau. Es gibt aber nicht nur meinetwegen hier in Neubrandenburg und Umgebung Esperanto-Freunde, sondern im ganzen Land ferner. Und was ist denn so auf Landesebene geplant als nächstes?
Ja, es gibt 2 Veranstaltungen, die unmittelbar vor uns sind. Auf Landesebene, das ist einmal 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern, liebe Hörerinnen und Hörer, 100 Jahre Esperanto, was da alles passiert ist, seit 100 Jahren, da haben wir 2 Weltkriege, eine Inflation, Nazi-Zeit, ja, Krieg kann man gar nicht genug betonen, wie schlimm das ist, was da alles so stattgefunden hat, dabei ging ja auch ein Teil von Pommern verloren in der Geografie. Da haben wir auch überlegt, können wir denn das dann mit einbeziehen in der Geschichte. Also das ist schon schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn, 100 Jahre Esperanto in diesem Jahr in Schwerin. Wir werden also dort tagen im Hotel, das hat so einen ganz englischen Namen, Intercity Hotel in Schwerin. Und unsere Ehrengäste werden sein, die Landtagspräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Silvia.
Oh, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich eine Enthüllung.
Ja, das ist auch eine Enthüllung, genau.
Silvia Reschneider von der SPD. Eine Landtagspräsidentin bei uns,
das hatten wir noch nicht. Wir hatten schon die Stadtpräsidentin, die letztens ja Schirmherrin war unseres Deutschen Esperanto-Kongresses. Und jetzt wird es die Landtagspräsidentin sein, die einen kleinen Empfang gibt zu dieser Feier. Und diese Feier ist also besagterweise in Schwerin. Es gibt 2 andere Gäste, die dort sprechen werden. Einmal ein Dr. Dahlenburg aus unserem Land. Eine Zunge erreicht nichts, wenn sie nicht sprechen kann, bestimmte Sprachen. Und Dr. Blanke aus Berlin wird sprechen Esperanto in der Europäischen Union. Wir haben also 3 Ehrengäste, die dort dabei sind. Ach so, das Datum müssen wir unbedingt noch sagen und dann, liebe Hörer, geht die Musik los. Das Datum wird sein im Juni, wo steht es geschrieben, meine Damen und Herren, am 25. Juni im Hotel City, Intercity, Schwerin. Das ist also in der Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Und da kann man also teilnehmen und auch übernachten, wer möchte.
Und René, was hast du uns für Musik ausgesucht als erste Zwischenmusik?
Ja, ich habe eine Musik von Ralf Glomp ausgesucht. Die hatten wir zwar schon mal, das macht aber nichts. Und zwar von seiner CD Nocto Ijas Park, Die Nacht wird zum Park. Den ersten Titel Por Mi für uns. Passt ja auch irgendwie, ne? Musik
Hörer, nach der Zwischenmusik geht es weiter mit unseren Neuigkeiten und Berichten über Esperanto. Hier ist die Esperanto-Welle auf NB-Radio 88,0. Und Werner, ich frage dich mal, es soll ein 28. CEFT stattfinden. Erklär mal kurz den Hörern, was ist das überhaupt?
Ja, CEFT ist eine Abkürzung. Wir lieben ja, wie die ganze Welt Abkürzungen hat, haben wir das auch. CEFT sind vier Buchstaben. Das S steht für Sommer, das E für Esperanto, das F für Familie und T, das heißt Zeltlager in Esperanto. CEFT ist also ein Esperanto-Familienzeltlager, das logischerweise im Sommer stattfindet.
Und das soll ja schon so berühmt sein. Wie lange gibt es denn
schon? Das geht schon 28 Jahre, liebe Hörer. Ich habe schon zwei Chroniken geschrieben. Die sind also richtig...
Zwei
Chroniken geschrieben über 25 Jahre und über 20 Jahre. Und die nächste Chronik, das wird der René, der Autor sein diesmal, zum 30. Mal, also im übernächsten Jahr. Ja, das ist also wichtig, dass man auch mal was aufschreibt, was man alles so angestellt hat, denn irgendwann ist man nicht mehr da oder nicht mehr aktiv und dann muss doch die Nachwelt wissen, was wir alles so angestellt haben. Ja, Werner, du wolltest mich noch was fragen zum CEFT.
Ich war ja erst einmal dabei bei dem CEFT und das war aber nur ein Tag als Reporter hier für die Esperanto-Welle. Aber ganz im Allgemeinen, was passiert da so?
Das wird uns oft gefragt und da freuen wir uns, dass man diese Frage stellt. Wir sind also auf einem öffentlichen Zeltplatz. Das ist für alte, altgediente Neubrandenburger der C86. Sehr begehrt, weil er liegt zwischen zwei sauberen Seen, zwischen dem Wildsee und dem Krüsselinsee. Die Grenze zwischen Mecklenburg und Preußen ist genau das Ufer der beiden Seen. Das ist ganz kompliziert gewesen, als die Mecklenburger uns nicht mehr ins Wasser lassen wollten.
Also das ist jetzt die Grenze von beiden Bundesländern, geht sogar quer über den Zeltplatz.
Jawohl, da geht auch außerdem noch quer über den Zeltplatz. Also wir haben mit den Grenzen so viel das zu tun. Ja, und da gab es zunächst also in den Anfang der 90er großen Ärger, bis man sich dann endlich geeinigt hat. Es geht also los auf einem Zeltplatz. Besagterweise 28 Jahre, in Wirklichkeit sind wir schon ein bisschen länger. Haben das ja vorerst einmal ausprobiert, bevor wir dann eingeladen haben. Aber in diesen etwa 30 Jahren haben wir gesagt, wir wollen Esperanto und Natur verbinden miteinander. Und die Familie, denn oft ist es ja so, dass nur einer aus der Familie der führende Esperanto-Anhänger ist, der zweite, jeweils in der Regel sind das ja Ehepaare, denn der kennt das Esperanto, macht auch mit, so gut es geht, aber er spricht nicht. Da haben wir gesagt, dann machen wir das so, diejenigen, die zelten wollen, die Natur lieben, die auch was anfangen können mit der Natur, also ohne Kofferradio und ohne Geklapper der heutigen modernen Musik, sondern einfach die Vögel mal morgens hören, die um 4 Uhr anfangen zu singen. So, dann haben wir gesagt, das machen wir. Und da wird gesprochen. Beim Frühstück wird gesagt, was ist auf dem Tisch? Ganz einfache Dinge. Das Brot und das Ei und Wodka und was man also so wichtige Sachen braucht zum Frühstück essen. Und dann, wenn wir wandern, Dann werden Wörterbücher mitgenommen, dann gehen wir in die Natur und dann wird geguckt, wie heißt dieser Pilz oder jenes Tier, wie heißt diese schwarze Schnecke, wie heißt der Vogel, der dort fliegt oder singt oder den man sehen kann und so weiter. Das hört sich jetzt so läppisch an, aber wenn man das tagtäglich macht, das sind ja etwa 9 Tage, intensive Sprachpraktizierung, sage ich mal, in der Ausbildung ist jetzt Quatsch, aber das Praktizieren der Sprache hilft unwahrscheinlich. Zumal in der Natur ja so viele Vokabeln vorkommen, die in dem normalen zivilen Leben auf Kongressen nicht so oft vorkommen.
Ja, liebe Hörer, damit Sie aber gar nicht erschrecken von so viel Esperanto. Derjenige, der das nicht möchte, der macht eben mal eine Sache nicht mit. Oder es bleibt, ich habe es ja auch gesehen, es bleibt noch genug andere Freizeit, dass man mal
dass man mal
in der Sonne liegen kann.
Es gibt auch Faulpelze, die machen rein gar nichts.
Ja.
Die sagen, ich bin mein Leben lang, mein ganzes Jahr lang so im Stress. Wir haben alles in der Welt, lass mich bloß hier zufrieden. Das gibt es auch, liebe Hörer. Na, selbstverständlich. Also jeder hat sein eigenes Zelt, jeder muss selber kochen. Es ist nicht verboten, Gäste einzuladen. So die Junggesellinnen und die Junggesellen, die werden oft in den Familien zugeordnet. Die helfen dann mit Abwaschen und so weiter. Das ist gar kein Problem. Es ist auch ein Ethos dort entstanden. Man sagt, das ist ein Esperanto Ethos, wo man eben miteinander sehr kameradschaftlich, sehr geschwisterlich umgeht. Dass man sich gegenseitig hilft. Und da ist oft immer was. Und gibt ja auch Chefs.
Ja.
Teilnehmer, die nicht so Erfahrung haben mit Zelten, das finde ich auch nicht einfach.
Ja, ja,
so.
Ich habe da an dem einen Tag die Vielfalt, als ich mal da war, die Vielfalt auch erlebt und habe da gestaunt, wie groß diese Gemeinschaft schon ist.
Ja, ja, es ist von einigen Dutzend der harte Kern, so
ja, 30, ja, ja.
40, aber in der Regel sind wir um die 100.
Es war sogar eine Familie dabei, alleine, die hatten 5 oder 6 Zelte da in der Runde zu stehen.
Ja,
da
waren über 20 Mann.
Die Reichen kommen ja auch jetzt mit ihren Wohnwagen.
Aha.
Da haben wir auch unsere Probleme mit.
Die sind dann so ein bisschen für sich oft. Das gefällt uns nämlich gar nicht so sehr. Denn wir wollen Gemeinschaft leben.
Ja.
Gemeinschaft machen.
Das war also
so. Und wir haben immer viele Kinder. Wir haben sehr viele Kinder. Und das ist ein Glück, ein Segen. Weil diese Kinder das Esperanto von der Muttermilch sozusagen an erleben, auch wenn sie selber gar nicht mehr aktiv sind, aber sie wissen, wenn sie nachher in der Zeit oder in den Jahren, wo man sich zurückerinnern kann, 4, 5, 6, 7 Jahre, wissen sie, Esperanto war eine gute Sache, hat Spaß gemacht und wir haben Kinder, die von 0 Jahre an dabei sind, also nach der Geburt, und die können auf dieses Zeltlager nicht mehr verzichten. Das ist für sie ein Muss in jedem Jahr. Es gibt also eine ganze Reihe von Leuten, also jungen Leuten inzwischen, die dort, na, was heißt jung, die sind 30 Jahre, inzwischen haben eigene Kinder produziert, jede Menge. Na, jedenfalls, das ist also auch dabei, Familienleben, Ausflüge machen, abends kommen wir zusammen zu gewissen Gesprächen oder gemeinsames Essen. Der eine backt Flinsen oder macht eine schöne Suppe für alle und so weiter, das schafft ja auch Gemeinschaft. Und dann gibt es die Märchenstunde für die Kinder, da werden die schönen, alten, deutschen oder russischen oder andere Märchen dann vorgetragen, so gut es geht. Wir nutzen immer noch den altherkömmlichen Bildwerfer dazu. Wir haben ein eigenes großes Zelt für alle.
Ich habe neulich beim Umzug festgestellt, dass ich sowieso, dass ich sowas auch noch hatte. Habe ich aber alles weggemacht.
Nicht wegwerfen, Bildwerfer.
Nee, nicht den Bildwerfer, aber die Filme. Von den Märchen.
Das ist schade.
Ja.
Und die Märchen ist es schade.
Ja, du hast doch auch sowas.
Ja, aber das sind vielleicht andere Märchen. Na gut. So, liebe Hörer.
Das macht erstmal
genügend. Also den ganzen Tag lang
ja.
ist etwas los. Die Jugend macht auch Lagerfeuer und so weiter. Verpönt ist Schnaps. Es wird mal ein Schluck Bier getrunken, aber Schnaps.
Was meinst du denn, René?
René ist ruhig mit der Faust.
Nee, nee, ich wollte noch was erwähnen. Wir haben noch
Schnaps, ein bisschen,
ja.
René, was gibt es da noch
was im Internet für die
Jugend? Ja, für die Jugend.
Es gibt da 2 Internetadressen, wo man was über Theft findet. Und zwar ist die eine www.theft.de. Ja? Und die zweite ist www.esperanto-nd.de/theft/theft.html.
Aber das geht zu lang.
Ja.
Liebe Hörer, einfach nur esperanto-nd.de.
Ja, da muss man
es dann. Kann man da rein sich kuddeln.
Ja,
reinklicken. Ist ja unser Experte, das ist der Redakteur unserer Weltnetzseiten oder Internet. Und das ist sein Metier.
Ja, jetzt reicht aber 8 Minuten nur über Tests.
Das ist so viel, ja. Aber, liebe Hörer, ich hoffe, es hat Spaß.
Ja, es ist auch interessant. Wenn man mal dabei gewesen ist, dann weiß man, wie schön das doch ist. Aber René, wir könnten schon wieder eine Musik gebrauchen nach 8 Minuten.
Ja, wir können mal eine Musik gebrauchen. Selber singen tun wir ja nicht. Ja, da nehmen wir dann was von Ralf Lomp heute. Und zwar den Titel Multein Desire Nina Havas. Viele Wünsche habe ich nicht.
Radio 1288,0 hören Sie die Sendung Esperanto-Welle. Und nach dieser Musik ist unser nächstes Thema dran. Und zwar, Werner, wollte ich dich mal fragen, was anlässlich dieses traurigen Ereignisses, dass Papst Johannes Paul
II.
Gestorben ist, haben wir schon öfter mal davon gesprochen, welche Beziehungen hat überhaupt auch die katholische Kirche und auch der Papst zu Esperanto. Und es gibt ja wohl einige Beziehungen dazu.
Ja, liebe Hörer, das ist nun wirklich ein trauriges Ereignis, obwohl der Papst ja in seinen letzten Lebensminuten gesagt hat, seid fröhlich, ich bin auch fröhlich. Nein, der Tod des Papstes ist schon etwas Trauriges und wir wollen nun, weil ja im Fernsehen ja nun rund um die Uhr da über den Papst und über die ganzen Sachen sehr viel berichtet wird, ist es nicht so, dass wir uns da nun einklinken. Aber der Papst kann oder konnte ja nun mal Esperanto sprechen. Und es wird immer nur erwähnt, dass er 6 Sprachen fließend sprach. Ich weiß nicht, ob Esperanto dabei immer erwähnt wurde. Der Papst ist ein sehr intelligenter, er war ja kulturell ein intelligenter Mensch gewesen, sonst wäre er ja nicht Papst geworden. Und er hat als junger Priester sich schon mit Esperanto beschäftigt und ist auch auf katholischen Esperanto-Treffen aufgetreten. Und er ist, logischerweise, er war ja auch künstlerisch ambitioniert, also hatte durchaus zum Feld auch Esperanto.
Ach, es gibt also sozusagen eine katholische Esperanto-Bewegung, wenn du sagst, katholisches Esperanto-Treffen?
Ja, es gibt eine sehr alte und eine sehr aktive katholische Esperanto-Bewegung. Dazu werde ich dann im Anschluss noch ein bisschen was sagen. Nur so viel, dass also der Papst tatsächlich Esperanto konnte, dass er Esperanto auch gesprochen hat. Und zum Beispiel seine Grüße lauteten immer in Esperanto so, und zwar zum Weihnachten und zu Ostern auf Esperanto, Dibenitan Christnaskon kai prosperan noviaron. Und wie, das heißt also gesegnetes Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr. Und ich habe das auch sehr oft gehört, unter den vielen Sprachen, es waren ja über 60 nachher, konnte man das Esperanto trotz seiner schweren Krankheit in den letzten 2 Jahren sehr gut noch verstehen. Und man merkte auch, dass er das nicht geübt hatte in dem Sinne, sondern dass das wirklich zu seinem Sprachschatz gehörte.
Im Vatikan gibt es ja auch ein Radio, die haben den eigenen Rundfunksender. Haben die auch was mit Esperanto am Hut?
Jede Menge. Radio Vatikan sendet schon seit langer Zeit in Esperanto. Man muss dazu Folgendes sagen. Die katholische Kirche hat bisher noch immer Latein als internationale Sprache. Im gewissen Sinne, zumindest zu gewissen Gottesdienstelementen wird noch Latein gesprochen. Früher wurde nur in Latein etwas geschrieben und gesprochen. Das hat sich natürlich sehr geändert. Man hat jetzt die Nationalsprachen eingeführt, weil Martin Luther ja vor 500 Jahren da mal Theater gemacht hat, ordentlich. Naja, und Radio Vatikan sendet auch in Esperanto, jeden Tag. Und das wird dort von Mönchen oder jedenfalls von Seelsorgern betrieben, die dort im Vatikan tätig sind. Und das läuft also jeden Tag ab, kann man sich erkundigen. Ich habe hier auch die Sendezeiten und so weiter. Die heißen aber Radio Vatikan Esperanto Redaktio. Und die Weltnetzadresse heißt esperanto-vatiradio.va für Vatikan, das ist ein Staat. Kann man also sich einfuddeln, was da so los ist. Und das ist also Radio Vatikan in Esperanto. Und das sind ja die Berührungspunkte, die die katholische Kirche mit Esperanto hat. Denn, das ist das für uns ganz wichtige Element, die katholische Kirche muss aufpassen, auch wenn Englisch bei ihnen natürlich auch eine Riesenrolle spielt, dass also nicht Englisch die Sprache der Katholiken wird. Da passen sie also selber auf, dass das so einigermaßen gerecht zugeht. Denn die meisten Katholiken sprechen Spanisch oder Portugiesisch, je nachdem.
Ja, oder auch die Bischöfe alle, habe ich mal gehört, unterhalten sich, sagte neulich jemand, im Wesentlichen Italienisch.
Ja, in Italienisch.
Weil, in Rom treffen,
ja, ne? Denn da wird sehr viel Italienisch gesprochen.
Ja.
Denn der Papst ist ja automatisch immer der Bischof von Rom.
Ja.
Und wenn er der Bischof von Rom ist, muss er natürlich Italienisch können.
Mhm.
Und aus diesem Grunde werden sie sehr viel Italienisch sprechen. Aber das ist eben, was Esperanto und den Papst und Esperanto und die katholische Kirche miteinander verbindet. Und diese katholische Esperanto-Bewegung gibt eine Zeitschrift heraus, die nennt sich Espero Catholica, katholische Hoffnung. Sie kommt allmonatlich heraus und wird in sehr vielen Ländern vertrieben. Sie haben jährlich große Kongresse, sie haben Jugendtreffen, sie haben Jugendzeltlager und alle möglichen Dinge, die wir überall kennen aus der praktischen Arbeit der Kirche. Und ja, nun ist der Papst gestorben. Wir haben natürlich auch im Esperanto da einiges. Und etwas, was mir ganz gefallen hat, war, es kam neulich aus Polen, gestern glaube ich, eine Botschaft an. Da steht, wir reichen eine brennende Kerze von Person zu Person herum in der ganzen Welt. Und das heißt, das ist das Symbol der Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater, Johannes Paul II. Und wenn du diese brennende Kerze erhältst, sende sie weiter in alle Welt. Mit dieser brennenden Kerze ist natürlich ein kleiner Trick. René wird das besser wissen. Man hat den Eindruck, sie brennt. In Wirklichkeit ist es natürlich, sind das zwei oder drei Bilder, die aufeinander dann wirken und man den Eindruck einer brennenden Kerze hat. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass hier die Esperanto Personen, die also im Weltnetz tätig sind, einander eine brennende Kerze schicken. Und das finde ich ganz toll. Nur wenige Worte dazu und ein Gedenken, also auch eine Art von Solidarität. Der Esperanto-Verein Brandenburg hat auch an die polnischen Freunde, insbesondere in dem Bereich nach Tessin, Stettin, aber auch nach Warschau und Schlesien, eine Trauerbotschaft geschickt, wo wir uns vereint fühlen mit ihnen. Auch wenn wir hier in Mecklenburg oder in Neubrandenburg ja sehr viel Atheisten haben und in der Regel ja auch evangelisch, lutheranisch sind. Aber was den Papst betrifft, er war ja der Papst aller Menschen. Nicht nur der Katholiken, nicht nur der Christen, sondern er hat ja sehr, sehr weit ökumenisch gewirkt. Das muss man ihm, bei aller Kritik, die es natürlich auch an ihm gibt, muss man ihn lassen. Wir wollen ihn also würdigen als jemanden, wahrscheinlich den größten der Welt, der Esperanto durch seine indirekte Tätigkeit. Er hat also nicht für Esperanto plädiert, aber als es darum ging, das Gebetsbuch anzuerkennen, das ist ein dickes, schweres, gewichtiges Buch, damit also Esperanto auch Gottesdienstsprache werden kann.
Und
Bibel und das Gottesdienstbuch, die Handreichungen in Esperanto, also das musste erst durch, damit Esperanto eine ganz offiziell anerkannte Liturgiesprache im Vatikan ist. Alles das ist unter seiner Regierung geschehen, also wir verneigen uns vor ihm, vor dem Papst, Johannes Paul II.
Ja, und nun
von der jetzt historischen Figur Johannes Paul mal zu einer anderen Gruppe, die sich auch mit Historie, also mit der Geschichte von Gonorrhea befasst. Die Arbeitsgruppe Gonorrhea hat wieder eingeladen.
Ja, Werner, was ist da eigentlich los?
Ja.
Erzähl mal.
Ich bin ja erst dazu gestoßen, da war die Arbeitsgruppe schon im vollen Schwung, weil ich die Arbeit etwas unterstützen wollte. Und diese Abkürzung, die ich eben nannte, Gonorrhea, das ist eine Esperanto-Abkürzung, die heißt eigentlich Esperanto-Vereinigung im Kulturbund der DDR, hieß das mal früher.
Ja, Esperanto-Verein.
Ja, Esperanto-Verein im Kulturbund der DDR. Und das ist das Gordora, ist unter dem Gordorea die Abkürzung für die DDR und EAA für Esperanto.
Assozio, ja, das ist eigentlich ein Esperanto.
Ja, ja. Und diese Arbeitsgruppe besteht aus, kann man sagen, aus Aktivisten der Esperanto-Bewegung in der ehemaligen DDR, die inzwischen ja alle nicht mehr ganz jung sind.
Na, eigentlich muss man so sagen, ich ärgere das immer, ehemalige DDR.
Ja,
als DDR-Existente ja, ich und du und alle.
Und man muss, kann einfach DDR sagen.
Wir leben in der DDR, die war ganz konkret, die war ganz aktuell. Ja. Jetzt leben wir.
Ja,
im Jahre 2005 leben wir in der DDR.
Wir haben das ja sozusagen von den alten Bundesländern damals übernommen.
Ja, diese Redensart, die ist falsch, ganz einfach falsch. Ja, auch wenn sie richtige Leute sagen, sie ist trotzdem falsch.
Ja. Ja. Entschuldige, das ja, klar, man ja. sagt ja auch nicht ehemaliges Deutsches Reich. Ne? Man sagt auch Deutsches Reich über die vergangene Staatsform.
Ne? Ja, genau. Ja.
Also diese Arbeitsgruppe hat sich also zum Ziel gesetzt, wollen wir ganz pietätlos sagen, bevor sie ausstirbt, ihre Erfahrungen und ihre Kenntnisse über das Wirken des Esperanto in der DDR, das mal alles aufzubewahren, aufzuschreiben, zusammenzutragen, damit eben später etwas nachzuweisen ist, was wir damals alles getan haben.
Genau.
Und damit es nicht verloren geht, es gibt zwar noch ein Archiv, aber wer liest schon in den Archiven? Und wir haben das sozusagen ergänzt durch die persönlichen Erfahrungen, meinetwegen von ungefähr 15 bis 20 älteren Esperanto-Aktivisten, kann man sagen.
Ja, das sind also schon gestandene Herrschaften.
Ja.
Weibliche und männliche, ist auch
sehr wichtig, klar.
Dass wir beide
klar.
Die älteste Dame, eine alte
Arbeiterin,
ja, die alte. Sie war ja viele Jahrzehnte tätig im Enzyklopädieverlag als Korrektorin. Die sieht jeden Fehler auf 100 Meter Entfernung. Und sie ist über 90 Jahre
inzwischen. Ja. Sie hat den
Ino Kolbe.
Sie hat den seltenen Vornamen Ino.
Ino, ja, das hängt mit ihren Eltern zusammen, die alte Arbeiter-Esperantisten waren in Karl-Marx, also in Chemnitz. Und sie hat auch einen Esperanto-Namen bekommen, nicht?
Ja.
Und ja, das ist also die Älteste und die Jüngsten sind, ja, so alt sind die noch gar nicht. Die sind in den 30er, mit der 30er, weil das damals die Jugend war, vor 15 Jahren. Und die wirkt natürlich auch mit. Jetzt sind sie schon auch gestandene Herrschaften, haben schon promoviert und sind Doktoren. Aber damals waren sie eine Rasselbande.
Ja, ja. Und das soll eigentlich erstmal reichen. Es gibt also diese Arbeitsgruppe, die hat im Wesentlichen ihre Aufgaben abgeschlossen. Wir treffen uns aber immer noch mal, weil wir uns gerne auch einmal im Jahr wiedersehen.
Ja, wenn wir schon dabei sind,
ja.
Hat das Land Mecklenburg-Vorpommern, hat der Esperanto-Verein Nordbrandenburg irgendetwas gemacht, was schon dokumentarisch da ist? Denn nur, was geschrieben ist, wird überliefert. Selbst wenn man das im Internet hat, das wird irgendwann nicht mehr fassbar sein. Irgendwann kann man das nicht mehr lesen. Aber das gute, alte, deutsche Buch, das uns Gutenberg mal erfunden hat, oder zumindest modernisiert hat, nur das ist, was bleibt. Also wird was geschrieben. So, und nun sag doch mal den Hörern, lieber Werner, haben die aus Brandenburg, die Esperanto-Freunde aus Mecklenburg-Vorpommern, um alles in der Welt schon mal was aufgeschrieben, was die Geschichte betrifft?
Na, das haben sie sicher. Denn wir sind ja auch dabei gewesen und wir wissen es. Und zwar gibt es zwei verschiedene Formen, die im Wesentlichen vorliegen aus Mecklenburg-Vorpommern. Eines sind die Schriftlichtformen in Form von kleinen Büchern und Heften. Und das andere ist die Form, die besonders von Ralf Kuse kommt, der ja ein gestandener, wie kann man sagen,
ist ein Autor verschiedener Bücher.
Ja, der aber auch die Sache mit CDs und mit Videofilmen und jetzt neuerdings auch mit DVD unterlegt. Ne? Dass er geschichtliche Themen selber erforscht, zusammenträgt und sie dann in Form von Videos, CD oder DVD vorlegt. Und das wird außerdem geschrieben, auch mal eine Form sein, die man irgendwann nicht mehr lesen kann.
Es ist genau ja, das, ja.
Denn die, wenn man darüber überlegt, die ganzen Datenspeicher aus den DDR-Zeiten, die kann heute schon keiner mehr lesen.
Man kann nicht mal mehr ein Tonband. Wir haben ja, das betrifft dieses Thema.
Ja.
Genau dieser Ralf.
Die alten Schultonbänder.
Hast doch die alten schönen Tonbänder mal aufgenommen, diese und jene Stimme von wichtigen Leuten. Kannst du mir die nicht mal geben? Ich habe ihm die Tonbänder gegeben, er kann sie nicht spielen. Es gab in Schwerin, zumindest in seinem Gesichtskreis, niemanden mehr, der ein funktionierendes Tonband
hat. Ja, das Gleiche hatten wir schon mal hier am Radio vor ein paar Monaten. Da hat uns jemand Bänder gebracht und die mussten wir ihm auch zurückgeben, weil wir sie nicht spielen konnten. Ich habe aber im Nachhinein in meinem Kollegenkreis, ehemalige Arbeitskollegen, jemanden gefunden, der noch ein Smaragd hat.
Ja. Und, aber wir kommen jetzt vom Thema
ab. Ja, ganz weit.
Dieser besagte Ralf Kuse hat schon etwa 10 Bücher geschrieben.
Ja.
Über die Geschichte Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern, Esperanto in Schwerin. 10 Bücher circa. Der Werner Lewin, der so bescheiden sich zurückhält, hat eine Analyse gemacht der gesamten DDR-Presse, also die Artikel über Esperanto in der DDR-Presse. Es gab ja da einige Zeitungen und das hat der Werner Lewin ja Hunderte von Artikeln studiert, analysiert, kategorisiert. Das hat er gemacht, das ist in einer Broschüre erschienen. Es gab unter der Beteiligung von Werner Pfennig 2 Chroniken über das besagte Set, dieses Feldlager. Das ist genau präzise, wann, wie viel zusammengekommen sind, aus welchen Ländern, welche Vorträge gemacht wurden und so weiter. Hochinteressant, dieses komprimierte Material. Und auch über Wochenendseminare, die wir in Neu-Brandenburg durchgeführt haben. Auch eine Broschüre. So,
und jetzt höchste Zeit für die Musik.
Für die Musik, die Hörer trampeln schon.
Ja, und ich auch.
Ihr tot mit der Faust.
Ich auch. Ich tote mich mit der
jetzt
Faust. Jetzt kommt wieder ein Titel von Ralf Klamm, und zwar Revenu al Casino, obwohl wir da dieses Jahr nicht hinfahren wollen, oder?
Und zwar heißt das auf Deutsch. Ja, das ist
schon, liebe Hörerinnen und Hörer, heute über den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Es gibt aber auch nicht nur Mecklenburg, sondern es gibt auch unter anderem Sachsen, nicht wahr?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Ondo Esperanto, Esperanto Welle, wir können nicht alle 16 Landesverbände vorstellen. Heute mal Sachsen. Das waren ja mal unsere Brüder und Schwestern, die uns hier in Mecklenburg oder in Bezirk Brandenburg unter die Arme griffen, also die Industrie aufgebaut wurde. Aber heute gibt es dann einen Esperanto-Verband, ganz logisch. Ihre Zeitschrift nennt sich Saxofono. Wäre das Saxofono, ist ein Wortspiel. Saxophon ist klar ein Musikinstrument. Und Fono heißt also Esperanto-Ton.
Und das also ein Ton aus Sachsen, ne?
Ton aus Sachsen.
Ja,
ja, ich wollte eigentlich nicht alles da aussehen, aber was darin steht, unter anderem finde ich ganz toll, die Sachsen haben zum Beispiel in Dresden einen Feierabendtreff, wo man also unmittelbar nach der Arbeit zusammenkommt und sich in einem Café regelmäßig an einem bestimmten Tage trifft und nur so in Esperanto sich unterhält. ein Feierabendtreff für Esperanto-Sprecher.
Also sozusagen nicht Stammtisch.
Nee, es gibt noch extra.
Ach so.
Also dieser Feierabendtreff ist für Esperanto-Sprecher, die zusammenkommen und wollen mal eine Stunde oder anderthalb Stunden mal sich in Esperanto unterhalten.
Mhm.
Das ist kein Geprahle und kein Getue. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns mal erzählen hören, wir machen Sprachpflege, ist es ganz wichtig, dass man miteinander, untereinander, telefonisch oder wie auch immer, in Esperanto kommuniziert.
Ja, das kennen Sie sicher bei allen anderen Sprachen. Wenn man sie nicht nutzt, dann verlangt man
sie. Verrosten sie. So, ja. Das ist also die eine Sache, Feierabendtreff. Sie haben einen anderen, einen Stammtisch, einen Esperanto-Stammtisch in Sachsen und in Dresden. Und da kommt man zusammen und lädt sich Gäste ein. Entweder ausländische Esperanto-Freunde oder einen anderen Gast, der mit der Esperanto-Sache oder irgendwie zu tun haben könnte. Zum Beispiel einer, der mit internationalen Beziehungen der Stadt Dresden zu tun hat oder Linguisten aus der Universität und so weiter. Und machen da so eine Art gehobenes Gespräch, sage ich mal. Das müssen aber nicht immer Professoren sein, das können andere Dinge sein. Fakt ist, einen Stammtisch, wo man ungezwungen, das ist wichtig, in Deutsch oder in Esperanto, zusammenkommt, um aber zu einem bestimmten Thema zu sprechen. Im Gegensatz zu diesem Feierabendtreff, das ist was anderes. So. Zwei kleine Dinge, von denen man lernen könnte. Ja? Einmal öffnet sich der Esperanto-Verein Dresden nach außen hin, indem er sagt, komm zu uns, wir reden miteinander. Das gibt es ja in der Brandenburg auch Stammtisch der Frauen, Stammtisch der Kirchen, Stammtisch der verschiedenen Parteien. Und warum auch nicht in Esperanto? Vielleicht können wir das in Brandenburg auch mal einführen. Ja, das ist also der sächsische Esperanto-Verein, Verband, der aus verschiedenen Vereinen besteht, ist ganz klar. Und ja, wir kriegen also Ihre Zeitschrift regelmäßig. Und Sie haben übrigens in diesem Jahr auch 100 Jahre organisierte Esperanto-Kultur in Dresden. Und Sie werden da auch etwas organisieren und sind auch dabei dort. Sie haben schon Bücher geschrieben zu diesem Thema, denn die haben ja gesagt, was du nicht schreibst, das bleibt nicht. Ja, das war nur ein Landesverband. Nebenbei gesagt, der Ralf Glomp, den der René immer auflegt, die Musik, der kommt vom Landesverband Hamburg, das ist ja eine Stadt, aber auch gleichzeitig ein Landesverband. Der ist dort tätig und produziert sehr schöne Esperanto-Musik. So, das nächste Thema, was wäre das?
Ja,
dann jetzt bin, was auf Lager.
Ja,
eine
ich habe
Enthüllung.
Ja.
Wir wollen ja jetzt immer enthüllen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ondo Esperanto macht Enthüllungen, halten Sie sich fest, jetzt geht's los.
Ja.
Werner, erzähl uns was.
Zunächst erstmal, ich stütze mich hier bei meinen folgenden Ausführungen auf einen Artikel, auf einen Bericht von Roman Dobschinski. Ich werde noch nachher dazu kommen, wer das eigentlich ist. Und die Überschrift heißt Kien Iris Knabinetto. Also auf Deutsch, wohin ging das kleine Mädchen? Sie werden noch erfahren, was es für eine Bewandtnis hat. Stellen Sie sich folgende Szene vor. In einem Park der Freude in China, in einer großen Stadt in Hefei, wird es Tag. Die ersten Sonnenstrahlen beleuchten eine Menschenmasse, die gerade dabei ist, ihre Morgengymnastik zu machen. Und in der unterschiedlichsten Weise. Eine sehr populäre Form dieser Gymnastik, sich körperlich zu bewegen, ist das Tanzen. Aus einem nahen Wasserpavillon, wie ein leichter Wind, wurde eine Melodie herbeigetragen, die Melodie eines polnischen Volksliedes über das kleine Mädchen, das in den Wald geht. Und ich, so sagt Roman Dobschinski, ich rannte sofort mit meinem Freund in die Richtung, um die Tanzenden zu filmen. Das ist die große Enthüllung heute. An einem Morgen in einer großen chinesischen Stadt, Morgengymnastik mit einem polnischen Volkslied, das in Esperanto gesungen wird.
Also das ist ja interessant.
Ja, und wenn Sie es nicht glauben, ich hätte es auch nicht geglaubt, das ist nämlich im vergangenen Jahr passiert, als der Herr Roman Dobschinski als Firmenjournalist des polnischen Fernsehens.
Ja, er ist also Auslandsjournalist, ja.
Auslandsjournalist war in China, um Filme zu drehen. Und das hat er dort gefunden und die schönste Sache eigentlich daran, die zweite Enthüllung ist, dieser Roman Dobschinski hat eigentlich vor 50 Jahren
den Esperanto-Text 50 Jahren, ja, diesen Esperanto-Text von diesem Lied aus dem Polnischen ins Esperanto übersetzt. Er ist also sozusagen sein eigener Text, den er dort gehört hat. Ne? So war das also damals. Er hat also per Zufall eine sehr gute Einleitung, eine Eingangsszene für einen seiner Filme gefunden. Wie kam dieses Lied wohl nach China? Er hat seinen Freund Leo gefragt, aber der wusste es auch nicht. Der hat nur gewusst, dass es Volkslieder Chinas in Esperanto übersetzt werden. Er sagt eben, das ist eben die Überraschung. Das ist das neue China. Ein polnisches Volkslied gesungen in Esperanto stellt heute auch in das Chinesische dar.
Ja, das geht ein in die chinesische Kultur.
Ja.
Nach 30 Jahren sagen wir, das ist uralte chinesische
Jahre,
das haben die schon vor 50 Jahren hier gezogen.
Roman hat sich aber selber seine Gedanken gemacht und ist darauf gekommen, er kannte ja nun schon auch die polnische Geschichte, die jüngere, und sagt, das ist natürlich auch möglich, denn wir hatten zu sozialistischen Zeiten zwei Gesangs- und Tanzensembles, die polnische Kultur in alle Welt tragen sollten. Die wurden losgeschickt, die hatten auch das Knabinetto, das Lied von dem kleinen Mädchen.
Ja, und in Polnisch war das sicher nicht so schwer.
Nein, aber damals, als die unterwegs waren, gab es das ja vielleicht auch schon in Esperanto.
Das ist auch möglich, die Vorlage.
Ja. Und dieses Repertoire haben sie auch in alle Welt getragen, und das Lied kann natürlich auch auf diese Weise in die Welt gekommen sein. Er sagte, zum Beispiel hat er 1987 in Oomoto in Japan Jugendliche getroffen, die ihm dieses Lied vorsangen und das als japanisches Volkslied vorstellten. Die Enthüllung wird immer spannender. Roman Dobzinski hat nämlich 1955 begonnen, Esperanto zu lernen und schrieb damals schon kleine Gedichte, auch in Esperanto. Jetzt kam eines Tages ein Ungar, Julio Boggi, oder so ähnlich, nach 1956 nach Warschau.
Ein Schriftsteller in Esperanto.
In Esperanto, ein Esperanto-Dichter nach Warschau.
War er nicht auf Schauspieler?
Er war Schauspieler, Künstler. Ja, der hatte etliche Kurse in Warschau durchgeführt.
Hat er in Warschau sich rumzutreiben?
Ja, er war eigentlich zu Besuch in Warschau, und zur gleichen Zeit lief in Ungarn diese, sagt man heute, Revolution gegen die Kommunisten in Ungarn
an. Stalinismus.
Gegen den Stalinismus, der ja niedergeschlagen wurde. Da er aber ein Anhänger dieser Richtung war, konnte er nicht zurückkehren, ohne in Gefahr zu geraten. Ja. Er ist in Warschau geblieben, hat Esperanto-Kurse gegeben, und auch Roman Dobzinski hat bei ihm gelernt. Und eines Tages hat er sich doch getraut, diesen berühmten Mann, seine sozusagen, er sagte, sein Ausgeschwitztes, also seine lyrischen Ergüsse, ihm vorzutragen und ihm anzubieten. Und da hat aber dieser Julio sehr freundlich reagiert, hat ihm dabei geholfen, eines dieser Gedichte, muss man sagen, grammatisch zu redigieren, hat das ein bisschen umgeformt, und da ist folgendes Liedchen entstanden: Knabinetto, Arbareton, Iris, Kunda, Joy, Kairen, Contes, Chassistetum, Sola, Sama, Voi.
Naja, ja. Da haben wir gleich den Akkusativ mit drin.
Ja, das heißt also, ein kleines Mädchen ging in den voller Freude in den Wald, sie traf einen kleinen Jäger auf demselben Weg. Ne?
Ja.
Ja, und dieses Lied nun, das ist so eigentlich ein bisschen banal und einfach, kann man einfach sagen. Wie ein Volkslied ist es nicht banal, sondern es ist ja ein Volkslied. Und die Anforderungen an die Poesie und so weiter sind nicht so groß, aber es wird von allen Menschen auf der Welt, die es bisher gehört haben, oder von vielen, geliebt und auch gesungen. Ja, 1956 war das. Und dann, Roman meint nun selbst, das habe ich eben schon erzählt, früher, das Lied gab es in Warschau auch zum Jubiläumskongress 1959, wurde das auch gesungen, und das ging dann, verbreitete sich ziemlich schnell, ohne dass der Autor oder sonst jemand das Lied veröffentlicht hätte. 1964 erschien es aber unter dem Namen doch dann Roman Dobzinski in einem polnischen Liederbuch. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, Roman Dobzinski besuchte 1977 zum Beispiel eine sehr musikalische Esperanto-Familie in Mexiko. Die haben ihm unter anderem auch dieses Lied Knabinetto Arboreton
vorgesungen.
Nein, in Esperanto. Das war eine Esperanto-Familie. Und da fragt er, sagt mal, wo habt ihr denn dieses Lied her? Ja, wir hatten einen dänischen Kursleiter, und der hat auch als dänisches Volkslied mitgebracht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Vorher kann ich noch erwähnen, bei einem Treffen, Esperanto-Treffen in Polen, hörte dann auch Roman Dobzinski das Lied mit einer weiteren Strophe, aber ohne Angaben des Verfassers. In einem Liederbuch aus Prag hat er dann 2003 das Lied wiedergefunden, mit dem Hinweis als polnisches Volkslied. Aber der Verleger kriegte dann Proteste aus dem eigenen Land, aus Tschechien, weil sie meinten, es ist tschechisches Lied und speziell ein südböhmisches. Ja. Nun sagt Dobzinski zum Schluss: Ich mache nichts gegen diese ganzen Meinungen. Und wenn das Lied alle Länder der Welt erreicht hat, dann werde ich mich freuen, dass Esperanto eine Weltsprache sein wird.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war nur eine kleine Episode.
Ja.
Und die sollte ein bisschen unser sehr ernstes Thema immer, wenn wir über Politik und dies und das, Sprachpolitik natürlich, reden, mal erzählen, was im Kleinen auch so passiert.
Ja.
Und trotzdem ist das so wichtig.
Wollen wir jetzt schon wieder eine Musik machen oder hatten wir gerade eine?
Naja, machen wir eine Musik, eine kurze Musik.
Ja, machen wir eine Musik. Wir haben noch 8 Minuten Zeit. Und zwar von Ralf Gomb, und zwar den Titel Miraclo estas mia vivo. Ein Wunder ist unser Leben.
Liebe Hörer und Hörer, ich habe lange erzählt über Roman Dobzinski und das Lied Knabinetto Avareton. Aber jetzt noch eine kurze Information zu den Tschuwaschen. In meiner letzten Sendung hatte ich schon über das Projekt, Esperanto-Projekt Interkulturo berichtet. Und in dem Zusammenhang habe ich eine Gruppe mir rausgesucht aus dem Internet und festgestellt, dass es Tschuwaschen waren. Jetzt erscheint in einer dieser Zeitschriften, die wir Ihnen immer vorstellen, auch ein Artikel von Roman Dobzinski, den ich gerade gesprochen habe, und auch etwas über die Tschuwaschen. La Tschuwasche Lezione, die Tschuwaschische Lektion. Da geht es darum, dass in jedem Jahr seit 9 Jahren in Tschuwaschien, und zwar in Cheboksari, das ist die Hauptstadt, ein Festival der Sprachen stattfindet. Nochmal, die Tschuwaschen sind ein kleines Torfvolk, das an der mittleren Wolga wohnt und staatlich zur Russischen Föderation gehört, und es ist dort auch völkergemischt wie in vielen anderen Staaten. Aber dieses Festival wollte ich deshalb erwähnen, weil es getragen oder organisiert wird von Esperanto-Freunden, ungefähr 30 aus Cheboksari, aus der Hauptstadt. Organisieren ist. Warum so viele? Weil sehr viele Gäste kommen. Bei dem Festival geht es nur darum, dass alle, die kommen, ihre eigene Sprache dort vorstellen können, mit Hilfe des Esperanto. Und das hat den Herrn Dobzinski auch, den Esperanto-Freund Dobzinski, sehr gut gefallen. Er ist nämlich einmal dorthin eingeladen worden, ist auch hingefahren. Und das war ein riesiges Völkergemisch aus der großen, aus dem großen Russland und auch aus anderen Staaten. Zum Beispiel kamen Italiener, Katalanen, Deutsche und Polen auch dorthin, genauso wie Tschuwaschen, Russen, Tataren, Armenier, Tschuktschen, Tschetschenen und andere. Das war mein kurzer Bericht zu den Tschuwaschen. Und was machen wir als nächstes?
Ja, ich hätte noch was da. Wir haben ja versprochen, einen Kursus zu machen.
Ja.
Gehen wir heute mal in das Thema Computer. Estrantisten in der Welt nutzen natürlich diese Computer auch. Und ich sage unseren Hörern einfach mal so einige Vokabeln in Esperanto und sie werden sie ganz bestimmt verstehen. Zum Beispiel Compacta Disco oder Disketo oder Ekrano. Ekrano ist also der Bildschirm. Oder Monitoro, das ist der gesamte Apparat, zu dem der Bildschirm auch gehört. Oder Muso, Porcliclati, la Muso, die Maus. Das eigentliche Gerät heißt Computilo. Aber liebe Hörer, selbstverständlich mit K vorne geschrieben. Denn im Esperanto ist es nicht zulässig, Fremdworte im Original der Ursprungssprache zu übernehmen. Also Computilo, ganz selbstverständlich mit K. Und Compacta Disco, auch mit K vorne. Clavaro, wie heißt das auf Deutsch überhaupt?
Tastatur.
Das ist die Tastatur.
Ja, so ein bisschen ähnlich wie die ersten Silbe wie Klavier. Ne?
Ja, hat ja damit was zu tun.
Ich dachte, ja. Auch Clavaro, auch eine Tastatur.
Scanilo. Il ist zum Beispiel das Werkzeug in Esperanto und Scanili heißt eben etwas fotomechanisch kopieren und wegzuschicken.
Ja.
Scanilo.
Scanilo ist der Scanner, denn die Silbe steckt ja auch in dem englischen Wort Scan. Ne?
Ja, ganz genau. Oder Laserprintilo, also ein Laserdrucker. Das sind diejenigen, die drucken also mit einer Selenwalze beispielsweise.
Ja.
Es gibt auch Tintendrucker.
Über übrigens ein gesundheitsschädliches Verfahren. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, das ist eine neue Diskussion. Ja, das sind so einige wenige Computerbücher. Im Übrigen, ein russischer Wissenschaftler hat ein Esperanto-Computer-Wörterbuch geschrieben. Heute nur diese wenigen Vokabeln, weil die Zeit ist knapp. Ja, liebe Hörer von Ondo Esperanto, ich habe noch GEA-Informationen und dann kommt nachher die Absage. Vor einigen Tagen war eine Veranstaltung in Frankfurt am Main. Das war der Verbandsrat, etwa 20, 25 Personen. Alle Landesverbände waren vertreten, die Vorsitzenden der Landesverbände, einige Wissenschaftler. Und unter anderem wurde beraten über den Esperanto-Unterricht. Wir hatten schon ein paar Mal erzählt, dass Esperanto weltweit wieder an Zulauf gewinnt. Es gab eine lange Zeit der Stagnation. Seit einigen Jahren geht es wieder ganz allmählich, aber systematisch aufwärts. Und die Deutschen haben sich nun auch einen Kopf gemacht. Und es gibt unter anderem seit ganz kurzer Zeit, seit einem Jahr, ein Esperanto-Bildungszentrum im Harz, im wunderschönen Harz. Es werden Materialien ausgearbeitet für die Schüler. Die Schulen sind durchaus offen für Esperanto, obwohl Englisch und dies und jenes, wir wollen uns ja mit dem Englischen nicht reiben, ganz im Gegenteil. Es gibt Esperanto-Pädagogen, die Englischunterricht geben und diese Pädagogen des englischen Unterrichtes haben Esperanto-Materialien entdeckt, weil nämlich folgendes Phänomen entsteht, wenn jemand, also ein Schüler beispielsweise, zuerst Esperanto lernt, kann er dadurch, dass er eine Sprache versteht, was das eigentlich ist, viel schneller Englisch lernen oder andere Sprachen. Da werden wir also einsteigen. Es werden Lehrkräfte gesammelt und ausgebildet vom Deutschen Esperanto-Bund und Deutsche Esperanto-Institut. Und wir werden also weiterhin dort noch uns zu Wort melden. Aber nun ist die Zeit knapp. René kommt mit dem Schluss.
Ja, Sie hörten heute unseren Sendeteil Esperanto-Welle, Wiederholung dieser Sendung am 10.04.2005 um 11 Uhr und unsere nächste Sendung Esperanto-Welle am 5. Mai ab 18 Uhr.
Und jetzt erst die Musik.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 7.04.2005 war Werner Levin.
a noi ci muteron, ci amiru, nur la veron.
NB Radio Treff 8.